Was war dein erstes Handy?
Oh, das war ein Nokia. Aber das ist schon ganz, ganz lange her.
Ja, wie bei vielen von uns. Welche App ist bei dir am meisten im Gebrauch?
LinkedIn. Hm.
Welche technologische Superkraft wünschest du dir?
Künstliche Intelligenz, aber im Wesentlichen, dass man sich imaginär vielleicht schon wirklich auch in andere Räume beamen kann.
Beamen finde ich gut.
Genau, das wäre klasse.
Wer ist der oder die wichtigste Tech-Denkerin zurzeit aus deiner Sicht?
Da gibt es wahnsinnig viele. Ich würde sagen, ich bleibe nach wie vor bei Bill Gates. Mhm.
Woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
An unseren Staat. Da ist noch ganz, ganz viel zu tun.
Okay, verstehe.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Tja, und die Stimme, die wir gerade gehört haben, die gehört zu Christine Rupp. Schön, dass du da bist, liebe Christine. Hallo.
Danke dir. Freut mich, dass wir den Nachmittag miteinander verbringen.
Hallo.
Ja, ich stelle dich einmal kurz vor für alle, die dich vielleicht noch nicht sofort erkennen. Du bist seit Januar 2022 Geschäftsführerin von IBM Deutschland und vor allem auch General Manager für das Consulting-Geschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich habe gesehen, du hast in über 20 Ländern gearbeitet. Das musst du gleich erzählen, wie man das macht. Dann warst du vor IBM noch bei Deloitte, PwC und anderen Beratungsgesellschaften. Du bist noch zertifizierter Executive Coach und hast an der European School of Business in Reutlingen und Reims studiert. Aber 20 Länder, in wie vielen Jahren macht man das?
Ja, sicherlich weit über 20 Jahre. Also das sicherlich. Ja, in der Tat. Nee, aber ich meine, das Business heutzutage ist global. Und da ist natürlich eine enge Zusammenarbeit super, super, super wichtig. Insbesondere im Technologieumfeld. Mm. Da kommt man mit einer reinen nationalen Perspektive nicht mehr so wahnsinnig weit.
Also heißt viel Reisen, du bist viel unterwegs. Wenn man so LinkedIn guckt, dann ist da, ja, postest du ja ganz fleißig.
Ja, in der Tat, da ist natürlich viel Reisetätigkeit dabei. Im Moment jetzt in der aktuellen Rolle natürlich auch sehr viel Reisetätigkeit in Richtung US, wo unser Headquarter ist. Mm. Aber natürlich jetzt auch mein eigener Markt, meine Klienten, mit denen ich zusammenarbeiten darf in Österreich, in der Schweiz und aber auch in Deutschland. Mhm. Genau.
Aber wenn du so im Technologieberatungsbereich schon lange unterwegs bist, wenn jetzt auf Europa, Asien, Nordamerika waren so deine Stationen, was ist dir so aus Asien oder Nordamerika am meisten hängen geblieben, was wir in Europa vielleicht nicht so haben als Denke oder Handhabe oder Tun? Oder was ist dir so hängen geblieben?
Ja, ich würde mal sagen, In einfach an Deutschland, wir sind ja schon eine Generation, auch eine Gesellschaft von Ingenieuren. Ja, wir nehmen viele Dinge auch sehr, sehr genau. Und tendenziell war so meine Erfahrung in den USA, aber noch sehr viel verstärkter in Asien, startet man einfach schon mit einer 80-20-Lösung oder gar sogar mit einer 70-30-Lösung und verbessert dann diese Lösungen as we go, wie man so schön sagt. Da dauert das hier in Deutschland tendenziell immer noch mal einen Zacken länger. Hm. Und wenn man es aber dann macht, macht man es richtig gut.
Hm. Ich überlege gerade, IBM kennen wahrscheinlich, also was würdest du schätzen, wie bekannt ist IBM in Deutschland, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde? 80% wüssten damit was anzufangen? Und was würden sie tippen? Was meinst du, würden sie sagen, die stellen Notebooks her?
Also ich würde mal vermuten, dass die Bekanntheit der Marke sehr, sehr hoch ist. Es ist eine absolute iconic Brand, die es seit unfassbar langer Zeit gibt, mehr als 113 Jahren. Was aber vermutlich viele noch nicht so genau wissen, zumal wir eine ganz klassische B2B-Marke sind, keine B2C, also nicht für den Endkonsumenten-Marke, ist dieser unfassbare, starke Verwandlungscharakter. Und jetzt insbesondere auch die letzte große Veränderung, ja, ist nunmehr seit 3-4 Jahren eine sehr klare, fokussierte Strategie auf wirklich Technologie. Und in dem Kontext, dass wir als IBM für künstliche Intelligenz stehen, für Hybrid Cloud, für Cyber und aber auch für Automatisierungsthemenstellungen.
Und Quantum.
Und die Laptops in der Quantum, selbstverständlich. Und die Laptops, die gab es mal, aber das ist schon wahnsinnig lange her.
Weil IBM, also auf Deutsch steht das doch für internationale Büromaschinen oder so? Ehrlich?
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau.
Nur richtig erinnert.
Ja, absolut,
genau, weil das
absolut.
Ist so eigentlich dann ganz spannend, diese Transformation zu sehen. Das ist ja eigentlich wie bei Microsoft, ne? Die ja auch einen deutlichen Wandel hingelegt haben, wo man die schon fast für, naja, für tot ist jetzt groß gesagt, aber zumindest nicht mehr für, als so innovativ empfunden hat, bis dann Satya Nadella kam und alles aufgeräumt hat. Seit wann hat denn IBM diesen Wandel dann tatsächlich hingelegt? Weil man hat es dann tatsächlich ja nicht so auf den Schirm als normaler Mensch, dass es diesen Wandel gibt, weil es halt eben keine Microsoft, die man im Zweifel auch zu Hause irgendwie hat, weil man Word benutzt oder so.
Also ich würde sagen, diese sehr klare Strategie ist eingeschlagen worden, insbesondere seitdem wir unseren CEO an Bord haben, Arvind Krishna. Arvind Krishna hat früher unser ganzes Research-Geschäft geleitet, ist ein unfassbar inspirierender Leader. Ich muss sagen, ich bin da total begeistert. Und das ist was natürlich jetzt auch im Technologiesektor enorm wichtig ist, dass du da wirklich von der technologischen Tiefe herkommst, dass du genau verstehst, welche Trends kommen denn in 2, 3, 4 Jahren. Was muss ich verstehen im Kontext Large Language Models? Also was kann ich jetzt nicht innerhalb von einem Vierteljahr mal so mir nichts, dir nichts einfach entwickeln? Das heißt, diese Weitsicht zu haben im Technologiekontext, das ist wirklich der Bereich, wo er herkommt. Und er hat auch sehr klar diese sehr konsequente Strategie eingeleitet. Eben wie gesagt, klarer Fokus auf Technologie mit den wesentlichen Dimensionen künstliche Intelligenz, Hybrid Cloud, Cyber, Automatisierung.
Und was machen eure Angestellten in Deutschland den ganzen lieben langen Tag B2B und ihr verkauft Technologie an Unternehmen oder wollt ihr es ihnen beibringen oder beratet ihr sie? Lasst die Computer weg, ihr müsst jetzt auf KI setzen, weil also anders geht nicht mehr.
Ja gut, die Computer werden wir weiter noch brauchen und jeder wird auch weiterhin an Computern arbeiten, nur wir selbst logischerweise stellen die nicht mehr her. Nee, in der Tat, unsere Kollegen, Kolleginnen, zu denen wir sehr viele haben, hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern, und wir arbeiten da wirklich super international zusammen. Wir stellen natürlich einerseits eigene Software her, wir stellen eigene künstliche Intelligenzlösungen her, eigene Hybrid-Cloud-Lösungen, aber auch eigene Security-Lösungen, Automatisierungslösungen. Andererseits helfen wir unseren Kunden, unseren Klienten, diese einzuführen. Also Implementierungsleistungen, das ist dann, passiert dann insbesondere auf der Consulting-Seite. Aber wir betreiben diese auch. Und gleichzeitig neben den eigenen Produkten sind wir wirklich technologieoffen. Das heißt, wenn ein Kunde sagt, Mensch, ich habe hier eine wunderbare Cloud-Lösung, die ich sehe, beispielsweise von einer AWS oder einer Azure. Und ich würde ganz gerne diese implementieren, sind wir absolut technologieoffen und implementieren auch diese. Mhm. Also es sind wirklich diese vier Bestandteile, künstliche Intelligenz, Hybrid Cloud, Cyber, Automatisierung. Und für all diese Themen haben wir eigene Produkte. Natürlich auch nicht zu vergessen, der ganze Mainframe-Bereich. Aber wir implementieren eben auch durch diesen Hybrid, durch diesen offenen und technologieagnostischen Ansatz, implementieren wir aber auch natürlich Produkte von Ecosystem-Partnern. Mhm. Wir nennen es Client First, weil ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dem Kunden hier ein Stück weit zuzuhören, was die Kunden sich wünschen. Mhm. Und dann kann man das passgenau zusammenschneiden.
Client First, das ja, gut. Ich denke immer, bei First kriege ich immer Schüttelfrost zurzeit, weil American ja? First, America First.
Ah, okay. Ja, Gott,
hat es versaut, wie so viele Begriffe wurden, viele versaut.
Ja, auch der Begriff Querdenker war mal gut, aber
ja,
naja.
Genau.
aber Stichwort Kunde, wer ist dann der Kunde? Das kann dann wahrscheinlich der große DAX-Konzern sein, aber kann es dann auch der kleine Mittelständler sein, der vielleicht sogar handwerklicher unterwegs ist? Ich frage ich jetzt, weil wir letzte Woche im Podcast jemanden hatten, der Cobots oder ein Cobot-Hersteller, der halt auch Richtung Bäckereien und so denkt. Das ist dann vielleicht ein bisschen sehr klein für euch, aber nichtsdestotrotz, wie klein kann es werden? Wer ist der Kunde, der da wirklich dann kommt und Hilfe braucht?
Also für uns sind es wirklich primär die großen Kunden oder aber auch die größeren Mittelständler. Und jetzt muss man natürlich sagen, wir sind hier insbesondere in Deutschland natürlich eine ganz, ganz tolle Nation. Wir sind gesegnet mit einem fantastischen Mittelstand. Ja, das ist das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Prosperierens. Und hier gibt es ganz, ganz tolle, innovative Klienten und innovative Firmen. Man sagt oftmals auch die Hidden Champions. Und das sind genau die Kunden, mit denen wir arbeiten. Jetzt der einzelne Bäcker oder der einzelne Metzger, das ist jetzt nicht ganz direkt die Klientel, die wir bedienen. Aber da kaufe ich sehr, sehr gerne ein.
Weil es zu teuer ist für ihn oder weil ihr das in ganz anderen Dimensionen arbeitet? bei euch?
Wir arbeiten einfach in anderen Dimensionen, genau.
Mehr Power. Aber wenn du Mittelstand schon sagst, es gibt ja, klar, die großen Unternehmen haben es hier und da immer einfacher, wenn es um Einsatz von neuen Technologien etc. geht. Gut, die sind auch größere Schiffe, das dauert auch länger, so einen Tanker irgendwie umzustellen. Aber wenn man auf die deutschen Unternehmen, gerade auf Mittelstand schaut, wie weit sind die denn aus deiner Sicht? Du hast da ja auch dann viel Kontakt in die Richtung. Man kann sich immer 1000 Studien und Umfragen anschauen. Die Ergebnisse fallen dann immer hier und da ein bisschen anders aus. Ihr macht auch selber welche bei IBM. Aber ich glaube, Quintessenz ist, da ist noch Luft nach oben, was den Einsatz neuer Technologien betrifft. Woran liegt das?
Ja, da ist in der Tat Luft nach oben. Und lass mich es auch gerne untermauern, vielleicht mit ein paar Zahlen. Wir haben jetzt unlängst erst eine Studie rausgebracht, heißt bei uns AI Adoption Index von unserem IBD-Team. Was haben wir da gefragt? Wir haben in der Tat Unternehmen mit Mitarbeitern, also mit Mitarbeitergröße mehr als 1000 Mitarbeiter da hinzugezogen. Der weltweite Durchschnitt der Länder, wo man die Frage stellt, wie viel Prozent eurer Unternehmen nutzen denn schon in irgendeiner Form KI, liegt bei 44%. Mhm. In Deutschland liegen wir bei 32%. Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, was sind die Länder, die da einfach sehr, sehr weit fortgeschritten sind, der absolute Spitzenreiter, interessanterweise ist Indien. Und was mich im 23er, die Studie jetzt per Ende 2023 war Saudi-Arabien mit 58%. Und da zeigt sich halt schon, dass gewisse Regionen, gewisse Länder ganz massiv investieren, dass die auch ganz massiv da vorne preschen. Und das unterstreicht Folge genau das, was du gerade gesagt hast. Da ist Deutschland definitiv hinterher. Mhm. So, das ist jetzt der übergreifende Schnitt. Ja.
Woran liegt das denn aus deiner Sicht? Liegt das einerseits daran, dass man noch nicht verstanden hat, was bringt mir das denn? Das kannst du nachher auch nochmal erklären. Was konkret ist denn der Nutzen? Man macht das ja nicht, weil es cool ist und irgendwie gerade der Hype und jeder redet drüber und alle sind schon fast genervt, weil in einer Tour jeder Satz irgendwie das Wort KI beinhaltet. Oder inwieweit müsst ihr auch noch besser erklären, warum ihr das unbedingt machen müsst, liebe Firmen, Mittelständler etc.? Weil wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr in 5 bis 10 Jahren ein großes Problem. Also was ist so, woran liegt's?
Ich glaube, man muss dafür 1-2 Schritte zurückgehen. Ich denke, weltweit sind wir alle jetzt durch eine ganze Reihe von Multikrisen durchgegangen. Ja, also wir haben eine Klimakrise in den westlichen Nationen, haben wir logischerweise die Situation einer alternden Gesellschaft, natürlich Fachkräftemangel, solche Themenstellungen. Wir hatten weltweit das Thema Covid. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat insbesondere Deutschland der russische Angriffskrieg in der Ukraine jetzt nochmal doppelt getroffen. Ja, weil wir einfach ganz, ganz massiv durch substanziell erhöhte Energiepreise und in der Konsequenz entsprechend Inflation eine Druckposition auf die Firmen erlebt haben in den letzten 2 Jahren, insbesondere auf die Mittelständler und insbesondere auf die, die energieintensiv unterwegs sind. Das hat es einfach so in der Vergangenheit nicht gegeben. Und aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, insbesondere mit mittelständisch geprägten Klienten, aber durchaus auch mit den Großen, die sagen, hey, da ist einfach nur so viel, was ich jetzt gleichzeitig tun kann. Und da ist halt manchmal das Hemd und die Jacke. Hm. Und um in dem bildlichen, in der Skizze zu bleiben, ist das Bild halt erstmal, wie kriege ich ein Konzept erstellt, um hier meine Energiekosten zu adressieren, zu bezahlen, möglicherweise auch über Verlagerungen nachzudenken. Und der zweite Schritt, in Anführungszeichen die Jacke, sind dann vielleicht nochmal weitere Produktivitätsverbesserungen, die ich erzielen kann über eine KI. Und da muss man schon eine Sondersituation jetzt hier in Deutschland oder auch in Zentraleuropa herausstellen, ganz, ganz massiv sind. Ich sehe da gerade einen Wendepunkt. Wir haben es auf die Woche am TDE in Berlin sehr intensiv diskutiert. Aber das ist für mich meines Erachtens nach eine wesentliche Grundlage, warum wir jetzt hier Unternehmen in Deutschland hier noch einen Zacken weiter hinter dem Mittelfeld sehen.
Mhm. Ich würde versuchen, mal ein anderes Argument zu bringen. Die deutschen Mittelständler sind eigentlich bisher in den letzten, sag ich mal, 80 Jahren gut gefahren, damit nicht jedem Trend hinterher zu rennen sofort. Ne? Sie bauen ja im Schnitt eigentlich Maschinen. Große Maschinen, teure Maschinen. Maschinen muss man auch erstmal digitalisieren. Das ist auch erstmal eine Herausforderung. Und dann auch KI, kann man auch sich die Frage stellen, braucht eine Maschine jetzt unbedingt jetzt gleich morgen eine KI? Ne? Und Saudi-Arabien, da ist sicher viel Dienstleistungs Wirtschaft, Software oder auch in Indien. Also kann man das überhaupt miteinander vergleichen? Ne? Also da möchte ich auch einen Chinesen sehen, der sagt, auch meine Maschinen, die sind jetzt von heute auf morgen KI. Können die? Ja klar, die können vielleicht reden, mag sein. Aber na, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, aber ist das nicht manchmal auch eine gute Strategie, es nicht jetzt sofort übers Knie zu brechen? Wir müssen dranbleiben, klar, aber es dauert ein bisschen länger, um eine Maschine zu digitalisieren und KI überzuhelfen.
Ja, ich glaube, jetzt nur auf die Maschine zu blicken, ist an der Stelle ein bisschen zu kurz gesprungen. Weil ich muss mal anschauen, über KI spricht jeder. Ich meine, let's face it, ich brauch nur ins Internet gehen, ich muss nur auf LinkedIn schauen oder sonst irgendwelche Posts mehr angucken. Jeder spricht ja heute über KI. Die ganz spannende Frage ist ja, wo kannst du heute KI schon bereits wirklich substanziell skalieren? Mhm. Nur dann hat es ja auch einen entsprechenden Effekt. Und was wir gelernt haben, es gibt drei Bereiche, wo heute die KI bereits reif, in Anführungszeichen, genug ist, um zu skalieren. Das erste ist der Bereich AI for Admin, also künstliche Intelligenz im Admin-Bereich. Themen wie Personal, Buchhaltung, Controlling und so weiter und so fort. Der zweite Bereich ist AI for Service. Das sind ganz klar Anwendungsbereiche, wo ich Contact-Center-Agents einfach deutlich bessere Informationen zur Verfügung stellen kann, sodass der den Endkunden besser betreuen kann. Oder auch ein After-Sales-Service, also sehr personalintensive Bereiche. Und der dritte Bereich, der ist super spannend, das ist AI for Code, also wirklich bei der Programmierung. So. Das sind die ersten drei, von denen wir sehen, die erste große Welle, wo die KI groß wird, wo wir jetzt jenseits von einem kleinen, wir machen da mal einen Prototyp und haben da mal eine Abteilung, die da ein bisschen mit rumspielt, verzeichnen können. Und hier habe ich eine sehr, sehr klare These, weil ich sehe, wie viele Unternehmen das tatsächlich implementieren, allen voran in den USA und in Asien. Die warten überhaupt nicht. Im Übrigen IBM, auch als sogenannter Client Zero, als Kunde Null. Wir implementieren das knallhart bei uns für 270.000 Mitarbeitende. Und ich sag mal, wenn das eine IBM mit 270.000 Mitarbeitenden hinkriegt, kriegt das auch jedes andere große internationale Unternehmen hin. Und da gibt es einfach schon massive Wettbewerbsvorteile, wenn ich auf den Zug aufspringe, um beispielsweise AI for Admin anzuwenden. Und es macht aber halt, stellt aber auch sehr große Wettbewerbsnachteile dar, wenn ich das nicht tue. Deswegen jetzt so rein zu sagen, naja, habe ich jetzt hier meine Maschine mit KI versehen, ja oder nein? Ich weiß nicht, das springt zu kurz. Ich muss wirklich gucken, wie bewege ich mich da in der Wettbewerbslandschaft? Und deswegen diese drei erstgenannten Bereiche, wenn ich mich dort tummel, muss ich einfach mir gewiss sein, dass viele Unternehmen, wenn nicht sogar die meisten Unternehmen außerhalb von Deutschland, das einfach schlichtweg machen.
Ich meinte es ja auch bezogen auf die Art der Umfragen und der Studien. Die werden gerne irgendwie gemacht. Keiner erzählt so richtig, wie er sie tut. Schicke ich da eine Umfrage an die Sekretärin, die auch näher im Büro, ja, mach mal Produkte noch nicht, weil gar keine Begründung. So stelle ich mir das jetzt vor. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Mittelständler natürlich gucken, wo können sie es anwenden. Ja, in der Konstruktion, im Büro und so weiter. Aber eben noch nicht der letzte Schritt ins Produkt. Ja, wenn das die Frage ist, dann halte ich da eine Erklärung unter Umständen. Ja, aber ich weiß nicht, wie gut die Studien wirklich gemacht werden, dass man wirklich weiß, nutzen die es wirklich noch nicht oder ist es nur noch nicht ganz durchgedrungen bis sonst wohin? Ne?
Also aus meiner Sicht, was wir sehen können, wir haben da sehr, sehr tiefe Analysen, auch in der Anweise, wie diese Studien aufgesetzt werden. Aber da wird man immer eine Unschärfe haben, keine Frage. Du wirst da immer eine Unschärfe haben. Aber deswegen eben sehen wir sehr klar diese drei Themen so jetzt als die erste große Welle. Mhm. Und dann gibt es einige, die nehmen das auch tatsächlich wirklich in den Kernprodukt, in den Kernentwicklungsbereich rein, ist deutlich anspruchsvoller, sind da aber häufig einfach noch in einer, ja, Prototypenebene, aber vielleicht nicht notwendigerweise in einer Skalierungsebene. Mhm.
Wir arbeiten ja hauptsächlich beim Fernsehen, deswegen denken wir in Bildern. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, die drei Anwendungsbereiche, die gerade vor allem interessant sind, die du skizziert hast, sei es jetzt AI for Admin, also für Personal, Verwaltung etc. oder auch eine der anderen beiden. Sag mir mal ein konkretes Beispiel, wo ich als Mitarbeiterin merke, okay, ich habe jetzt hier dann einen Vorteil gegenüber dem, was vorher war. Was mache ich wie viel Prozent schneller? Was funktioniert konkret? Was erleichtert meinen Alltag? Woran sehe ich das?
Ich erzähle dir vielleicht ganz einfach eine kleine Geschichte, wie wir das selber gemacht haben, also wie es mir geht. Ja? Ich hatte vorhin davon gesprochen, IBM als Client Zero.
Ja.
Wir nutzen tatsächlich die eigene KI, die eigene Lösung, die wir haben, die nennt sich in dem Fall Watson X, eben für diese verschiedenen Bereiche, unter anderem eben für den Personalbereich. Wir haben jetzt seit der Einführung, das haben wir im letzten Jahr gemacht, hat ein halbes Jahr gedauert, im Übrigen mit einer super Zusammenarbeit auch mit unseren Betriebsräten, was auch eine ganz, ganz elementare Sache ist, dass man das ordentlich gemeinsam macht, auch mit einer gemeinsamen KI-Betriebsvereinbarung, ist einer der ersten, die uns da gelungen ist gemeinsam. 2-3 Daten. Weltweit nutzen bei uns 96% aller leitenden Angestellte, also die mit Personalführung, nur noch die KI. 94% aller Personalprozesse laufen über die KI, vor allem wiederkehrende Prozesse, wie beispielsweise ich möchte einen Mitarbeiter von Abteilung A zu Abteilung B überführen und das soll möglichst schnell und ohne irgendwelche Fehler passieren. Die Durchlaufzeiten von diesen durchschnittlichen Anfragen, wenn ich vorher über eine Vielzahl von Systemen mit Zuhilfenahme von Businesspartnern sowas habe erledigen wollen, verringert sich für mich als leitender Angestellter um 75%. Und das Spannendste fand ich persönlich, der NPS, also der Zufriedenheitsfaktor, ob mir das jetzt gefällt, ist um über 10 Prozentpunkte gestiegen. Das heißt, die Leute sind echt happy, es geht schneller, es ist super intuitiv. Wenn ich tatsächlich Hilfe benötige, gibt es auch so einen netten roten Button, da steht dran, Complex Case oder brauche ich wirklich Hilfe? Da bekomme ich auch Hilfe von super tollen Experten. Aber viele Standardtransaktionen werden einfach über die KI sehr viel schneller, besser, auch ethisch korrekter erledigt.
Und das läuft dann alles über Watson?
Das ist Watson X, das Produkt.
Ja, und dieser, den Watson, den man kennt, da hat man ja immer das Gefühl, dass da steht irgendwo in den USA ein großer Rechner, das ist Watson in einem Berg drinne und der macht all diese vielen Aufgaben auch für Firmen.
Nee, so ist es nicht mehr. Watson X ist tatsächlich unsere sehr neue künstliche Intelligenz, die fußt auch auf großen Large Language Models. Und was wir damit einfach sicherstellen können, was uns auch einfach enorm wichtig ist, ist, dass die Daten, in dem Fall vor allem Personaldaten, dass wir da sicher mit umgehen, dass wir da ethisch korrekt auch mit umgehen und dass wir vor allem solche Entscheidungen, die wir potenziell über die KI unterstützt vornehmen, dass wir die in Form einer Governance auch nachvollziehen können. Weil sonst kann ich ja irgendwas in die KI reinschmeißen, der spuckt mir da irgendwas aus und dann sage ich mir nachher, warum habe ich denn das jetzt so entschieden? Also ich muss ja auch einer Nachschleißpflicht nachkommen.
Ja, total.
Ethisch korrekt. Vielleicht, was ich total spannend fand jetzt in der letzten Runde, wir lassen darüber auch stets so Kontrollen laufen. Haben wir beispielsweise für die gleiche Jobrolle für Männer und Frauen schlichtweg das gleiche Gehalt? Enorm wichtig. Siehst du, und wenn es da vielleicht winzige Diskrepanzen gibt, kann man sich das einfach nochmal genau angucken. Gibt es da vielleicht einen unconscious bias, der möglicherweise irgendwo versteckt ist? Und solche Dinge müssen adressiert werden.
Bei Watson muss ich mal, von ganz vielen Jahren auf irgendeiner Messe hat mich Watson älter geschätzt, als ich bin. Da war ich ein bisschen beleidigt vom Watson. Genau. Aber gut, das ist schon was her. Inzwischen kann er das wahrscheinlich besser, wenn er es überhaupt noch macht. Egal. Jetzt hast du ein schönes Beispiel beschrieben. Wie intuitiv ist das denn dann, der Umgang mit KI? Also ihr habt natürlich einen sehr spezialisierten Konzern, aber nichtsdestotrotz, dann arbeiten ja auch vielleicht hier und da mal Menschen, die jetzt nicht die Super-Techies sind, gerade eben im Personalbereich oder so, dann ist da vielleicht ja auch eine Hemmschwelle hier und da. Das heißt, wie wichtig ist es, dass die Integration sehr intuitiv ist und wie intuitiv ist es oder wie viel Aufwand ist es, das beizubringen und das Vertrauen auch dabei noch mitzuliefern?
Ja. Nee, also das ist total wichtig. Es sind zwei Facetten. Natürlich brauchst du einerseits ein Produkt, was intuitiv ist, was die Leute auch sehr, sehr schnell verstehen. Ich meine, das ist eine Oberfläche, ähnlich wie ChatGPT, ähnlich wie Google, wo ich das Gefühl habe, da redet jemand mit mir, selbst wenn ich jetzt gar nicht wüsste, ich war jetzt vorhin bei dem HR-Beispiel, in welches System muss ich da jetzt reingehen, welchen Klick muss ich machen, in welchem Folder kann ich welche Arbeitsanweisung umsetzen, sondern ich habe da einfach eine Oberfläche, ich kann da meine Fragen reinschreiben, so wie sie mir gerade in den Sinn kommen und dann hilft die KI mir einfach, mich durchzuleiten. Also das ist das eine, das Ganze muss sehr, sehr intuitiv sein. Das andere, aber mindestens genauso wichtig, ist das Thema Training, Ausbildung, Enablement. Und da legen wir enorm viel Wert drauf. Ich glaube, vorhin war einfach mal die Frage, warum hängt da Deutschland ein bisschen hinterher? Das ist sicherlich eine Dimension, wo wir alle miteinander noch irrsinnig viel Potenzial nach oben haben, dass wir wirklich die Mitarbeitenden mitnehmen, dass wir die Kollegen, Kolleginnen, die heute in den Betrieben sind, die einen super Job machen, dass wir die jetzt einfach in dieses neue Zeitalter mitnehmen.
Was du jetzt erzählt hast als Beispiel Personal, das gibt es auch bei euch hier in Deutschland. Also
überall, weltweit.
Weil sonst wäre meine nächste Frage gewesen, genau, dass ich das Gefühl habe, dass in Deutschland dann häufig Datenschutz und das und jenes noch hervorgerufen wird, auch manchmal aus eigenem Antrieb her, weil man denkt, man müsste das fragen, habe ich manchmal das Gefühl, das wird zum vorauseigenden Gehorsam. Oh, Datenschutz, lass mal die Finger weg oder wir gucken mal in einem halben Jahr. Ihr habt jetzt schon in Deutschland, also scheint das ja nicht so das Problem zu sein.
Nee, das ist auch überhaupt nicht das Problem, weil du kannst ja absolut unter Berücksichtigung von GDPR, Compliance und so weiter und so fort, Datenschutz, all diese Dinge tun. Die Frage ist beispielsweise, wenn es jetzt hier Gehaltsdaten gibt, wer hat Einsicht zu diesen Gehaltsdaten? Die dürfen natürlich nicht offen sein, dass das jeder lesen kann, selbstverständlich. Und das sind genau diese Dinge, die ich dann entsprechend reflektieren kann. Und dann habe ich eben die einen Regularien jetzt beispielsweise in Deutschland und andere Regularien in Holland. Das kann ich ja einspielen und reflektieren.
Ja.
Sind aber definitiv aus meiner Sicht keine Hemmnisse, um zu sagen, KI ist noch nicht so wirklich was für uns, für einen Standort in Deutschland oder für einen Standort in Europa. Okay. Wäre eine absolut falsche Perspektive.
Vielleicht letzte Frage. Was macht dich optimistisch? Weil du, klar, du bist Deutsche, lebst in Deutschland, arbeitest für einen amerikanischen Konzern. Was macht dich jetzt oder überzeugt dich, dass die deutschen Unternehmen auf jeden Fall diese Transformation schaffen werden? Diese Technologietransformation?
Ja, also vielleicht nochmal ein bisschen den breiteren Blick gewählt. Ich habe vorhin gesagt, wir sind alle Länder, alle Nationen jetzt hier beschäftigt mit diesen Multikrisen. Die gehen auch nicht weg. Wir in Deutschland, Zentraleuropa hatten jetzt diese speziellen Implikationen, insbesondere durch Energie, Inflation und so weiter und so fort. Ich denke, wenn man das einigermaßen sauber managen kann, sehe ich zwei, drei Punkte, die uns in allen voran Deutschland enorm helfen sollten. Wir sind wahrscheinlich mit eines der Länder, das den höchsten Anteil mit sogenannter vertikalen Tiefe hat. Also das heißt, wir haben eine sehr gute, breite Palette von Sektoren. Es gibt ja Länder, die haben einfach nur den Services-Sektor oder die haben nur Banken oder die haben, weiß ich nicht was, oder nur Rohstoffe. Rohstoffe haben wir nicht, aber von all den anderen Dingen haben wir sehr viele in einer sehr breiten Palette.
Ja.
Zweitens, wir sind ein Land der Daten, der Industriedaten. Und man sagt ja so schön, Data is the new oil. Und wenn wir begreifen, dass das eigentlich mit der größte Schatz ist, sehe ich da eine absolut gute Zuversicht. Und das Dritte ist, ich glaube, die Deutschen waren von jeher vielleicht immer ein bisschen langsamer, bis sie auf eine Welle aufgesprungen sind. Aber sie waren enorm resilient und sie waren enorm fleißig und extrem auch in der Lage, auch aus durchaus anspruchsvollen Umgebungen deutlich gestärkt hervorzugehen. Und mein Eindruck ist, dass wir so ein bisschen in so einen Moment hier gerade reinkommen und vielleicht auch schon dabei sind, langsam wieder rauszukommen. Das gibt mir enorm viel Hoffnung.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja, vielen Dank,
Christine Rupp.
Dankeschön euch beiden.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.